Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes, manchmal auch Kleines oder Feines. Mein heutiger Gast betreibt seit 40 Jahren das Alte Haus, hey du altes Haus, im Wendland, ein Kultgasthaus, und er hat ein Buch geschrieben über sein Familien und Leben und die deutsche Geschichte und sagt, Rente, naja, auf dem Dorf gibt's ja sonst nichts. Deswegen macht er, glaube ich, so viel. Herzlich willkommen, Christian Bening, moin.
Ja, moin.
Jetzt gucken Sie so nachdenklich, habe ich irgendwas falsch gesagt?
Nee, überhaupt nicht. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ne? Ja, sehr gerne, schön, dass Sie hier sind.
Ja, freue mich auch.
Ne? Ich bin mal ganz unverschämt. Vielleicht haben Sie schon mitgekriegt, dass ich ein bisschen unverschämt bin. Haben Sie mir was mitgebracht als Gastgeschenk?
Ja, habe ich mitgebracht.
Ja. Was
soll
denn?
Soll ich das gleich auspacken?
Ja, Sie machen das richtig spannend.
So, also, okay, als erstes habe ich natürlich ein schönes Gebäck mitgebracht, was wir von unseren, was wir selber machen hier.
Ja, das sieht
gut aus. Das ist eine dänische Spezialität. Meine Frau ist nämlich Dänin.
Ja, das sieht, ich lese gerade auf dem Zettel, Zucker und Nüsse sind da drin.
Ja.
Das ist schon mal sehr gut.
Ja.
Und Eier von glücklichen Hühnern.
Von den eigenen Hühnern.
Von den eigenen Hühnern.
Dann habe ich natürlich noch ein schönes Glas Honig mitgebracht. Das produziert mein Bruder.
Ja, ich liebe Honig.
Und als drittes unseren Kaffee produzieren wir auch selber.
Nein.
Oder ein Freund von uns produziert ihn.
Ich bin ein großer Kaffee-Fan.
Ja.
Perfekt.
Ja.
Vielen Dank. Christian Bening ist bei mir zu Besuch. Er ist aus dem Wendland, Gastronom, und ist 1954 in Hamburg geboren und lebt jetzt aber, wie gesagt, im Wendland. Wie kann ich mir die Zeit Ihrer Kindheit in Hamburg und im Wendland vorstellen? Wir starten mal in Hamburg.
Ja, Hamburg war ja ziemlich trübe. Also meine Eltern waren aus dem Osten geflohen und wir lebten die ersten 10 Jahre in Baracken am Flughafen in Hamburg. Ne?
Sie haben Ihre ersten 10 Jahre in Baracken gewohnt?
Ja, 10 Jahre.
Und welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Ja, an der Kindheit hat man natürlich immer eine schöne Erinnerung.
Wann man verklärt?
Nee, da hat man das nicht so wahrgenommen, dass es also kein Wasser gab und ja, dass es kalt war. Es war einfach kalt.
Ja, ja? Weil man es nicht anders kennt, ne?
Eben.
Und wenn Sie so zurückdenken, wie ist das dann für Sie?
Ja, für mich ist das so, heute wird viel rumgestöhnt. Ich meine, wenn man zurückblickt auf diese Zeit, die hatten schon ein bisschen was anderes auszuhalten, die Eltern und die Großeltern, ne?
Ja. Und die Kinder dann natürlich auch. Sie waren ja nicht alleine, Sie hatten ja noch fünf Geschwister.
Fünf Geschwister, aber ich habe nie Armut empfunden.
Wie hat das denn die Zeit Ihrer Eltern geprägt? Ihre Eltern haben ja auch noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt.
Die sind ja im Osten nachher enteignet worden, die hatten eine kleine Fabrik da.
Ja.
Und mein Vater haben sie da ins Gefängnis gesperrt wegen Wirtschaftsverbrechen. Und dann, als er rauskam, ist er geflohen.
Ja.
Und dann stand er natürlich mit nichts, außer mit einem Haufen Gören in Hamburg. Aber die haben dann sehr viel gearbeitet und haben sich hochgekämpft. Und dann konnten sie sich irgendwann auch dieses Haus oder diese Bruchbude da in Jameln leisten, also unser Sommerhaus.
Ja, aber lassen Sie uns noch mal kurz in Hamburg bleiben, weil wenn Ihre Eltern diese Geschichte haben, diese Fluchtgeschichte und den Krieg miterlebt haben, also im Besonderen die Fluchtgeschichte aus der DDR rüber in den Westen, wie weit hat sie das denn geprägt im weiteren Leben?
Ah, das hat uns schon sehr geprägt. Also es war ein großes Thema in unserer Familie natürlich. Und dieser DDR-Staat, das war immer präsent für uns. Weil auch viele Verwandte lebten da ja noch. Und die Großmutter ist auch da geblieben. Mein Vater hat seine Mutter erst 20 Jahre, nachdem er geflüchtet ist, wiedergesehen.
Ne? Ja.
Also das hat schon geprägt, die ganze DDR. Und natürlich nachher auch in der Jugend, als wir dann in die DDR einreisen konnten. Das hat auch uns natürlich geprägt.
Ich frage das deswegen, weil wir ja ein bisschen was gemeinsam haben. Ich bin in Äthiopien geboren und aufgewachsen und es gehört ja zum Ostblock, war ein Bruderland der DDR. Ja. Also habe ich auch ein Stück Ostgeschichte und ich habe ja auch persönlich auch Fluchterfahrung. Ich bin ja aus Äthiopien dann nach Deutschland geflohen und Sie haben es jetzt nicht persönlich erlebt, aber meine Kinder kriegen das ja von mir mit. Deswegen frage ich, was haben Sie von Ihren Eltern mitbekommen, was die Flucht aus einer Diktatur angeht?
Ja, mein Vater war natürlich alles, was östlich der Elbe war, war für ihn nicht mehr akzeptabel. Er war richtig ein West. Und wir sind ja dann auch in diesem Westen groß geworden. Also ganz langsam zu Anfang. Also in den 60er Jahren war man ja in Frankreich und in Dänemark oder in England noch nicht so willkommen als Gäste, aber Österreich ging schon. Und wir sind wirklich in diese Westgeschichte reingewachsen.
Und Sie haben dann bei Null angefangen? Also Ihre Eltern haben bei Null
Meine
angefangen?
Meine Eltern haben ganz bei Null angefangen. Ja. Und haben sich aber wirklich hochgekämpft und haben auch viel erreicht in ihrem Leben.
Und was meinen Sie, was hat dazu beigetragen, dass Sie diesen Weg so gemacht haben, wie Sie es gemacht haben? Dass Sie bei Null angefangen haben, Sie wurden ja enteignet und alles und dann so weit gekommen sind, wie Sie schon gerade gesagt haben, dann in Jameln ein Anwesen zu haben oder zumindest ein Ferienort, ein Zufluchtsort.
Ja, sie wollten einfach raus aus Hamburg. Also wir haben die Baracke nachher gewechselt in einen sozialen Wohnungsbau in Hamburg, also so ein Reihenhaus. Und das war nur auch nicht gerade das, was mein Vater sich vorgestellt hatte. Er kam ja aus einem guten Haus, aus seinem Milieu da in Pasewalk damals. Sie haben auch das Land gesucht, ne? Und Jameln, also dieses Haus, diese alte Karte, das war das Einzige, was sie sich damals leisten konnten. Das hat damals 5.000 Mark gekostet.
Und wo sind Sie da hingezogen, als Sie das erste Mal, wir bleiben noch mal kurz in einen Augenblick in Hamburg und gucken gleich mal ins Wendland, als Sie sagten, Sie haben die Baracke verlassen und sind dann in ein Reihenhaus gezogen. In welchem Stadtteil war das?
Ja, das ist Hamburg-Hohenhorst. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dass es so Rahlstedt.
Rahlstedt, also die auch noch ein bisschen außerhalb.
Ja, aber das
ne?
waren, also die wurden dann Anfang der 60er Jahre wurden die gebaut von Italienern. Die haben die hochgebaut, diese Plattenbauten. Aber immerhin hatte man fließend warm Wasser und eine Heizung und auch einen Kühlschrank und alles, was vorher nicht da war. Ne?
Ja, also war das schon ein Aufstieg.
Ne? Ja, aber diese ganze Gegend war natürlich sehr
verrufen.
Verrufen, ja, kann man sagen.
Ne? Rahlstedt gehört ja jetzt zu den Walddörfern in Hamburg.
Ja, und ist aber das liegt zwischen Wandsbek und Rahlstedt.
Okay, ne?
Also Hamburg-Hohenhorst nannte sich das. Und die Straßennamen waren alle so Berliner Straße, Schöneberger Straße, Potsdamer Straße. Das hatten sie gemacht, weil gerade die Mauer damals gezogen wurde. Und da hat der Senat aus Hamburg hat aus Solidarität mit Berlin haben die diesen Stadtteil Berliner Straßennamen damals gegeben.
Wie haben Sie sich denn im Wendland eingelebt? Zuerst waren Sie ja dort in den Ferien nur.
Das war unser Feriendomizil. Also wir sind wirklich ab 1964 sind wir jeden Freitagabend nach Jameln, also ins Wendland gefahren und dann am Sonntagabend wieder zurück. Und dieses Haus, was sie da gekauft hatten, also da war nichts drin. Da war kein Strom, kein Wasser, Plumpsklo im Garten. Aber wir waren ja geübt durch die Baracken, also insofern war das nicht
Sie
so.
Sie waren Kummer gewohnt.
War das nicht so schlimm.
War das ein Haus mit Mauern oder war das ein Holzhaus,
eine Holzhütte? Es war ein richtig schönes Fachwerkhaus von 1719, also 300 Jahre alt.
Ja. Das heißt, Plumpsklo gab es draußen.
Genau. Ne?
Und waschen mit kaltem Wasser, es sei denn, man packt was auf den Herd und dann müssen alle Kinder durch dieselbe Badewanne.
Badewanne hatten wir da nicht. Also, da gab es ja nicht mal Wasser. Das Wasser mussten wir aus der Scheune holen. Am Samstagabend dann sind wir wieder zurück nach Hamburg und dann wurde ein Bad eingelassen.
Ja.
Aber das war natürlich auch für 8 Leute, die wir damals waren. Also die Eltern zuerst in die Badewanne und dann ging das nach unten. Und ich war der Vorletzte. Also da war das Wasser dann nicht mehr so.
Da konnte man den Boden nicht mehr sehen.
Nee, ne? Da war es nicht mehr so toll und auch nicht mehr so warm.
Ja, Sie lachen jetzt drüber, aber das waren früher natürlich ganz andere Lebensverhältnisse und Bedingungen. Was hat es denn Ihnen bedeutet, aus Hamburg raus und dieses Wochenende im Wendland verbringen zu können?
Ja, das war schon eine Freiheit da. Also wir konnten da draußen machen, was wir wollten. Also ich habe schnell Freunde da gefunden, also auch schon als 10-, 12-Jähriger. Und da gab es Wald und da gab es Bauernhöfe und Trecker und alles, was man machen konnte. Ne? Also es war so ein Doppelleben. Also einmal Land und nächsten Tag wieder Hamburg.
In der Stadt.
In der Stadt.
Ja. Was hat Ihnen besser gefallen?
Gute Frage. Zu der Zeit, da war ich so halb und halb, ja? Weil ich auch ganz gute Freunde in Hamburg natürlich hatte. Aber es ging immer hin und her. Und heute möchte ich nicht für Geld und gute Worte mehr in Hamburg leben.
Das ist eine klare Aussage. Ich lebe in Hamburg.
Ja, viel Spaß damit.
Aber ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, deswegen bin ich natürlich auch Niedersachse. Und das Wendland habe ich ein paar Mal gesehen. Und ich kann verstehen, dass Sie auf dem Dorf sich natürlich wohler fühlen. Und es ist ja jetzt gerade eine Studie rausgekommen, dass die psychische Gesundheit oder ein psychisch gesundes Leben auf dem Dorf eher möglich ist als in der Stadt, weil die Reize, der Stress und das alles in der Stadt natürlich viel größer ist.
Ab und zu muss ich ja mal nach Hamburg oder nach Berlin. Und wenn ich mir zwei Termine davor nehme, dann schaffe ich einen. Hat man ja gesehen bei der Anreise.
Ja.
Also man steht im Stau, man verplempert also einen halben Tag mit nix.
Und hat natürlich Stress, man ärgert sich dann, wenn man da nicht hinkommt. Jetzt ist das Wendland ja auch für seine kulturelle Vielfalt bekannt. Wie erleben Sie diese Region und die Menschen?
Also eine sehr aufgeschlossene Region, aber das hat natürlich auch was mit Gorleben zu tun gehabt. Dadurch sind viele Leute angereist oder zugereist. Und das hat gut funktioniert mit der Landbevölkerung auch und auch mit den Zugereisten. Also es ist ein sehr guter Mix.
Was meinen Sie, was ist das, was die Menschen dort zusammenhält? Weil Sie sagen, es ist ein sehr guter Mix, weil ich glaube, es ist wirklich ja ein Mix auch aus jungen, progressiven Menschen, aus Alteingesessenen und da gibt es ja auch progressive und konservative Menschen mit unterschiedlicher politischer Gesinnung und irgendwie haben die sich ja trotzdem zusammengerauft. Was meinen Sie, was das ist, was die Menschen so zusammengebracht hat?
Naja, in erster Linie natürlich der Widerstand gegen die Atomanlagen.
Ja. Ne?
Das hat sie zusammengebracht. Da haben sie zusammen was gemacht. Da sind sie zusammen auf die Straße gegangen. Aber dabei ist es nicht geblieben. Also heute gibt es viele kulturelle Veranstaltungen, die gemeinsam veranstaltet werden. Also es gibt zum Beispiel diese kulturelle Landpartie, die wir einmal im Jahr haben. Das ist ja das große Highlight im Wendland, zu Pfingsten. Nee, es läuft einfach sehr harmonisch nebeneinander her.
Wie würden Sie den Menschenschlag beschreiben im Wendland?
Ja, das ist eine gute Frage.
ich finde es schon ein besonderer Menschenschlag.
Ja,
ne?
Also, auf jeden Fall die Alteingesessenen.
Ja.
Die sind, ja, das ist schon ein sehr spezieller Menschenschlag. Ja.
Wie würden Sie den bezeichnen?
Aber diesen Menschenschlag, den ich noch kennengelernt habe als Kind, den gibt es so an sich gar nicht mehr, weil die Landwirtschaft hat sich auch verändert und auch die Bauern und die Bauernkinder, die haben heute Internet und an sich, wie soll ich den Menschenschlag da also es ist einfach eine freundliche Gegend.
Ja? Das kann ich bestätigen. Ich war schon ein paar Mal da und ich glaube, ein wichtiger Teil ist dieser Zusammenhalt in dieser Region, der dort ist.
Das stimmt, weil wir sind ja nur ein paar wenige. Wir sind ja 45.000 Leute auf einer Fläche, die doppelt so groß ist wie West-Berlin. Ne?
Also,
man hat viel Platz, aber man kennt sich untereinander. Also das ist auch das Schöne. Wenn ich durch Lüchow gehe, ja, da kenne ich jeden zweiten oder dritten und sage, guten Tag.
Kommen Sie gar nicht voran.
Nee, wenn ich das in Hamburg mache, dann gucken, werden Sie mich wahrscheinlich komisch angucken.
Die würden wissen, dass die vom Land kommen. Das geht mir auch so. Ich grüße immer noch jeden, den ich sehe.
Ja, aber ist doch in Ordnung, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Ich finde auch, so soll das sein. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass Sie bekannt sind, weil Sie ein Gastronom sind mit einer bekannten Kulturstätte, über die wir jetzt gleich sprechen. Christian Behning ist bei mir zu Besuch und wir haben uns auf die Berufsbezeichnung Kulturgastronom gütlich geeinigt. Und wir möchten natürlich jetzt auch erfahren, wie die Gastronomie dort läuft. Sie haben aus dem Sommerhaus Ihrer Familie früher das Restaurant gemacht. Wie kam es zu dieser Entscheidung, aus dem Zuhause dann eine Gastronomie zu machen?
Also, meine Frau ist Dänin und als ich sie kennengelernt habe, waren wir beide sehr jung.
Ja.
Gerade mal, sie war gerade 25 und ich war Ende 20. Und wir hatten an sich einen ordentlichen Beruf. Wir sind durch Apotheken gereist und haben da Inventuren gemacht. Aber, aber sie hatte nach ein paar Jahren hat sie gesagt, das war nett, aber das brauche ich nicht mehr. Und außerdem feierten schon sehr viele Freunde bei uns in diesem alten Haus. Jedes Wochenende. Wenn wir von der Arbeit kamen, dann war da immer Party schon. Hat sie gesagt, dann können wir gleich ein Wirtshaus draus machen.
Ja.
Ja, und so ist es dann auch gekommen.
Ganz spontan und unkonventionell.
Ja, an sich ja. Ne? Also ohne nachzudenken, einfach gemacht und fertig.
Wären Sie nie auf diesen Gedanken gekommen?
Nee, ich selber nicht, nee, glaube ich nicht. Ich hatte ja eine Firma, die ich betrieb und die lief auch gut. Und
Sie waren pharmazeutischer Kaufmann.
Genau, ja. Aber ich wollte die Firma an sich auch behalten und ich sage, okay, die ersten 4 Wochen helfe ich mit, aber seitdem stehe ich da.
Was hat denn Ihre Frau dazu bewogen, das zu machen?
Sie kommt wirklich aus einer Gastronomenfamilie. Ihre Mutter ist oder ihr Großvater hatte ein Badehotel in Dänemark und da ist auch ihre Mutter aufgewachsen. Und das, ich glaube, das Kochen, das liegt, Henriette, meine Frau, das liegt ihr einfach in der DNA.
Aber da muss man sich auch drauf einlassen können. Also wenn ich mir jetzt Ihre Biografie vorstelle, Ihre Eltern sind aus der DDR geflohen, haben von der Pike an alles aufgebaut. Sie sind jetzt pharmazeutischer Kaufmann. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrem Kopf, aber da können Sie mich gleich korrigieren, dass Sie eher jemand sind, der auf Sicherheit geht, der sich das aufgebaut hat und denkt, nee, jetzt keine Experimente. Und jetzt kommt Ihre Frau mit einer kreativen Idee, sagt, wir machen jetzt hier ein Gasthaus draus und feiern jetzt die ganze Woche.
Naja,
wie waren Ihre Reaktionen darauf?
Ja, ich habe gesagt, gut, machen wir auch.
Ja.
Und,
sofort überzeugt gewesen?
Ja, ja.
Was hat Sie denn so zuversichtlich gemacht?
Erstmal gab es noch gar nichts Vergleichbares in der Gegend. Ja? Und zum anderen hatte ich auch Lust drauf, also das zu machen.
Wie war die erste Zeit dann?
Ja, wir haben die Tür, wir haben es, also mit sehr viel Mühe haben wir es gerade hingekriegt. Das war ja auch ein finanzieller Aufwand.
Ja.
Und irgendeine Bank hat uns natürlich kein Geld gegeben. Das musste ich mir so zusammen, nein. Aber wir haben die Tür aufgemacht und vom ersten Tag an war die Bude voll und ist sie durchgehend bis heute.
Das heißt, Sie hatten den richtigen Riecher?
Ja, vielleicht war das so, ja, der richtige Riecher.
Oder hatte Ihre Frau den richtigen Riecher? Ich meine, sie ist ja aus Dänemark und kennt ja...
Ja, sie wollte an sich erstmal nur eine kleine Bodega machen, wo es nur Bier und Schnaps gibt.
Ja.
Aber ich habe gesagt, na, hier steht so ein alter Kamin, also es ist so ein Spitbogenkamin, der gehört in diese alten Häuser rein.
Ja.
Ich sagte, da könnten wir auch ein bisschen was grillen für die Gäste, die kriegen nur beim Trinken Hunger. Ja? Und so ist es dann gekommen und es hat sich immer weiterentwickelt, mit, so wie es heute ist.
Ne? Also eigentlich eine perfekte Ergänzung, ne? Sie mit Ihrer kaufmännischen Fähigkeit.
Ja, ich denke auch. Ja, ich denke auch. Also ich könnte es nicht alleine machen und,
ja,
und Sie können es auch nicht alleine machen.
Ne? Das ergänzt sich dann.
Also ein bisschen Buchhaltung sollte auch schon vorhanden sein.
Und wer macht das?
Ja, das ist meine ehrenvolle,
das machen Sie.
Meine ehrenvolle Aufgabe. Ja.
Die Arbeit als Gastronom oder Gastronomin ist ja sehr kleinteilig auch. Ist ja viel Fummelkram auch dabei.
Ja, aber das ist bei uns jetzt so eingespielt. Also wir machen das seit fast 40 Jahren jetzt. Also das machen wir wirklich mit Händen auf dem Rücken und Augen zu.
Das ist ein schönes Bild. Hände, ja, auf dem Rücken und Augen zu. Das, ja, merke ich mir. Ja. Ist dieser Beruf für Sie, ist das ein Beruf oder ist das eher eine Berufung?
Nee, das ist eine Berufung. Also ich glaube nicht, dass man Gastronomen lernen kann. Man kann natürlich kochen lernen, aber man kann nicht Gastronomie lernen. Ja.
Und wo findet man Sie in dem Gasthaus?
Ich bin immer noch am Feuer und drehe abends mein Fleisch da. Allerdings mit sehr viel Personal jetzt und sehr ruhig und ich habe mir das sehr gemütlich gemacht jetzt.
Haben Sie sich erarbeitet, diese Position?
Ja, ja, aber ich stehe, wie gesagt, von Donnerstag bis Sonntag immer meine 2-3 Stunden am Feuer da. Und
unterhalten Sie die Menschen auch dort?
Da gibt's gar nicht so viel Zeit dazu. Also da ist schon richtig was los. Also da bin ich froh, wenn ich die Steaks medium durch, der eine durch, der andere medium, der andere eine halbe Portion. Das muss man alles im Kopf behalten.
Ja, wie merken Sie sich das?
Ja, das ist wie, ja, das ist Passionen legen an sich.
Ja. Eine Frage der Routine.
Ja,
merken Sie sich zum Gesicht dann sozusagen, der möchte es durch, der möchte es...
Nee, das habe ich also wirklich jetzt mittlerweile sehr im Gefühl, wie das Fleisch zu bearbeiten ist und so. Aber ich habe wirklich sehr fleißige Helferinnen in der Küche, die mir zuarbeiten.
Ohne Team geht das nicht, ne?
Überhaupt nicht.
Ja. Wir sprechen gleich nochmal über das Thema Gastronomie, Begegnungsstätte und wie wichtig es ist, gerade in diesen Zeiten eine Begegnungsstätte zu schaffen. Christian Behning ist bei mir zu Besuch. Ich bin Jared Dibaba und Christian Behning ist nicht nur Gastronom, Kulturgastronom, sondern auch Autor. Hat das Buch geschrieben, Davon geht die Welt nicht unter. Und in diesem Buch geht es um den Krieg, um Flucht und um einen Neuanfang. Was meinen Sie, warum dieses Buch gerade jetzt wichtig ist?
Wir leben ja in so einer Zeit, wo alle rumstehen und alles niedergemacht wird. Ich finde, die Elterngeneration, die hat auch unheimlich viel aufgebaut in den Jahren von 45. Das Buch geht bis 2000. Ne? Und das wollte ich an sich mal darstellen.
Und würdigen.
Und würdigen, natürlich. Ne? Also mein Buch fängt ja auch in der Uckermark an, ne? Wie das Buch von Frau Merkel.
Ja.
Meins kostet nur die Hälfte, aber das steht wesentlich mehr drin.
Ich habe das von Frau Merkel nicht gelesen, aber Sie schreiben ja, davon geht die Welt nicht unter. Da schwingt ja etwas Hoffnung oder da schwingt Hoffnung und Zuversicht.
Richtig. Und so will ich es auch verstanden wissen, ja. Also als eine positive Aussage, das ganze Buch. Ich will da niemand irgendwie niedermachen. obwohl ich schreibe natürlich auch ein bisschen über Gerd Schröder und auch über ein paar andere Politiker, aber...
Die schnappen sie sich mal. Aber ich finde den Spruch, davon geht die Welt nicht unter, finde ich sehr schön, weil ich sag mir das auch oft, wenn mal Dinge passieren und auch Dinge, die wir vielleicht oder die ich nicht sofort verdauen kann und weiß gar nicht, wo ich sie hinpacken soll, frage ich mich mal, geht davon jetzt die Welt unter? Und dann denke ich, nee, davon geht die Welt nicht unter.
Richtig.
Was bedeutet dieser Satz für Sie?
Ja, immer weitermachen, ne? Also geht mal oben, mal unten.
Ja.
Und wenn man unten ist, ja, geht es wieder hoch. Also so einfach ist es. Man macht ja immer Fehler im Leben irgendwie. Und wenn man die nicht macht, dann kann man auch nicht aus ihnen lernen. Ne?
Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken, war es, glaube ich, kein Fehler, diese Gastronomie zu starten.
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt
also ich, die Leute fragen mich, ich bin jetzt 70, ja, wann willst du denn aufhören? Ich sage, bin ich schon so alt? Dann sage ich mal, naja, 10 Jahre mache ich noch, mit 80 gucke ich dir mal. Ja?
Da kann man immer noch überlegen, ob
man weitermacht. Da kann man immer noch überlegen.
Ja. Wie wichtig ist denn so eine Begegnungsstätte, also so ein Ort zu haben, wo Menschen hinkommen und sich austauschen können?
Ja, ich finde das gerade auf dem Land ist das schon wichtig. Ne? Also da ist ja viel bei uns verschwunden. Also die kleinen Dorfgasthöfe, die haben einfach alle nicht mehr durchgehalten. Da kann man zugucken, wie die eine nach der anderen geschlossen hat. Und ich bin froh, naja, dass wir noch über sind. Und also das ist schon so eine Begegnungsstätte für den ganzen Landkreis. Man trifft Leute. Also
Thema Einsamkeit ist ja in unserer Gesellschaft im Moment auch ein Thema, was besprochen wird und was eine wichtige Rolle spielt ja im Miteinander. Und viele Menschen fühlen sich einsam und verlaufen sich vielleicht in ihren Gedanken dann in irgendeine Richtung, die vielleicht zu keiner Lösung führt. Ist das auch ein Ort des Austausches?
Ja, auf jeden Fall. Man geht da nicht nur essen, also da treffen sich Leute, ne?
Und auch mal kontrovers, dass Menschen auch mal kontrovers sich austauschen. Es geht ja nicht darum, dass alle einer Meinung sind.
Ja, also so ein Austausch findet da nicht statt. Das ist einfach ein fröhliches Beisammensein, ne? Also man isst und trinkt.
Und was nehmen die Menschen mit?
Und hat einen schönen Abend. Ja, einen schönen Abend, denke ich.
Ne? Und wenn Sie Kultur veranstalten bei sich, was ist da Ihr Anspruch?
Wir hatten gerade zur Buchvorstellung, hat Heiko Deutschmann wunderbar gelesen und Tim Fischer hat die Lieder von Zarah Leander gesungen. Also der Anspruch ist schon, dass es also auch eine ordentliche und eine gute Geschichte ist, ne? Dass die Leute sich nicht langweilen.
Ja? Und dass sie eine Botschaft mitnehmen.
Ja, eine Botschaft. Also sie sollen auf jeden Fall einen schönen Abend haben, ne?
Ich merke, dass Sie gar nicht so etwas Schweres den Menschen mitgeben wollen, sondern dass es einfach auch gut ist, wenn man Kultur genießen kann.
Ja, richtig. Ne? Mein Freund und Nachbar, er betreibt in Berlin die Bar Jeder Vernunft und das Tippi am Kanzleramt und er macht es genauso. Es ist sehr auf sehr hohem Niveau, aber es ist keine Botschaft da drin. Wir wollen Unterhaltung haben und mehr nicht.
Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und uns erzählt haben, wie Sie zu dem alten Haus gekommen sind und vor allem mit Ihrer ganz persönlichen Geschichte. Christian Biening, Dankeschön. Ja. Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt, die Barbara hat Besuch.
Die Barbara.
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.